Also wir haben zunächst uns an sogenannte Gatekeeperinnen gewandt. Das sind Menschen, von denen wir eben vermutet haben, dass sie Kontakt haben zu Personen, die schon einmal rechtswidrige Polizeigewalt erlebt haben. Das heißt, Beratungsstellen oder bestimmte Betroffenenvertretungen. Die haben uns dann Kontakte vermittelt. Und andererseits hatten wir eine relativ breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit und haben eben dadurch einen öffentlichen Aufruf zu der Studie gestreut.
Teil des Ergebnisses war ja, dass ein erhebliches Dunkelfeld existiert, was die Umfrage betrifft. Was ist denn unter einem Dunkelfeld zu verstehen im Zusammenhang mit einer Umfrage?
Also es ist eben so, dass es, wenn eben Taten angezeigt werden oder sie den Strafverfolgungsbehörden, also der Polizei oder Staatsanwaltschaft bekannt werden, dann spricht man eben vom Hellfeld, weil diese Taten offiziell registriert werden. Und das Dunkelfeld sind dann eben alle anderen Taten, die nicht bekannt werden. Und in unserer Studie war es eben so, dass ein großer Teil der Personen keine Anzeige erstattet hat und es auch in den meisten Fällen kein Strafverfahren gab. Also wir haben ein Dunkelfeld von 86% gesehen. Und das bedeutet einfach, dass all diese Fälle nicht irgendwie offiziell bekannt geworden sind.
Ziel der Umfrage war ja, Viktimisierungsprozesse, Anzeigeverhalten und Dunkelfeldstruktur im Bereich rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung zu untersuchen. Und da frage ich mich, vielleicht greift die Frage jetzt auch zu weit, aber wann ist denn aus Sicht oder im Zusammenhang mit der Umfrage polizeiliche Gewaltausübung rechtswidrig?
Das war ein schwieriger Punkt in der Befragung. Wir mussten uns eben entscheiden, wie wir hier vorgehen. Es ist eben relativ schwierig, tatsächlich Personen zu finden, von denen man ganz genau weiß, dass sie Opfer geworden sind. Da gibt es ja jetzt keine Listen drüber oder irgendwas, deswegen eben dieser Aufruf. Und wir haben uns eben dafür entschieden zu sagen, die Leute sollen uns die Erfahrungen schildern. Wir haben das relativ detailliert abgefragt, aber letztendlich ist es eine Bewertung der Befragten selbst. Also wenn die Personen gesagt haben, die Gewalt, die ich erlebt habe, war eben nicht mehr verhältnismäßig, das war nicht mehr notwendig, wenn die Polizei diese Gewalt angewandt hatte, dann konnten sie eben an der Befragung teilnehmen. Und da sind aber auch relativ differenzierte Schilderungen dabei, wo eben Personen sagen, ja gut, es musste zum Beispiel eine Maßnahme durchgeführt werden, aber am Ende lag ich schon am Boden, dann gab es zum Beispiel nochmal einen Tritt und das war dann eben nicht mehr rechtmäßig.
In welchen Lebensbereichen fanden denn laut der Umfrageergebnisse die meisten Körperverletzungen durch Polizeibeamtinnen statt?
Genau, also man muss, wie gesagt, beachten, dass das jetzt keine repräsentative Umfrage ist, aber wir haben drei große Bereiche sehen können. Der erste, größte Bereich und eben Situationen im Zusammenhang mit Demonstrationen oder auch politischen Aktionen. Der zweite Bereich war der Bereich Fußball, also alles im Rahmen von Fußballspielen. Betroffene sind dann eben meistens Fußballfans. Und der dritte Bereich ist heterogener gewesen. Das sind dann eben alle Einsätze, die außerhalb von solchen Großveranstaltungen stattfinden. Das sind zum Beispiel Personenkontrollen oder Wohnungsdurchsuchungen, Personendurchsuchungen. Oder auch ganz verschiedene Einsätze, wo Personen einfach die Polizei beobachtet haben oder einen Polizeieinsatz dokumentiert haben und dann eigentlich gar nicht Adressat der polizeilichen Maßnahme waren und dann als Unbeteiligte in die Situation geraten sind. Also man sieht da ein ganz, ganz breites Feld, sodass wir einfach festgestellt haben, eigentlich kann in jeder Einsatzsituation es eben zu übermäßiger Gewalt kommen, aber solche Bereiche wie eben Demonstrationen oder Fußballspiele sind eben von sowas dann möglicherweise doch mehr belastet in der Quantität.
In diesen verschiedenen Einsatzsituationen ist ja beachtenswert, dass über die Hälfte der Befragten angegeben haben, dass die Zeitspanne vom ersten Kontakt bis zur Gewaltanwendung oft unter 2 Minuten groß ist. Mhm. Wie kann man sich denn dieses, sehr schnell eintretende, mit körperlicher Gewalt arbeitende Verhalten der Polizeibeamtinnen erklären?
Also das wird sicherlich zum einen daran liegen, dass eben ein großer Teil in unserer Stichprobe eben aus diesem Großveranstaltungsbereich kommt. Also bei Demonstrationen muss man sich das eben so vorstellen, dass die Demonstrierenden oftmals gar nicht mitbekommen oder gar nicht wissen, warum es jetzt eigentlich zur Eskalation kommt. Da kippt eben die Situation sehr schnell. Auch bei Großveranstaltungen wie im Fußball kann das eben sein. Es haben eben auch sehr viele angegeben, dass für sie der Grund vielleicht im ersten Moment gar nicht ersichtlich war, warum es jetzt zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Aber auch in den anderen Bereichen muss man einfach davon ausgehen, da gibt es dann teilweise schon Konflikte, die da sind. Und wir wissen natürlich nicht ganz genau, warum das jetzt so ist. Wir müssen da nochmal tiefer in die Angaben reingehen und wollen auch nochmal analysieren, was jetzt Auslöser- und Trigger-Situationen für die Gewaltanwendungen sind. Aber man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass in solchen Situationen dann eher wenig Kommunikation stattfindet und es dann doch eher schnell zur Gewalt kommt.
Es kam ja raus, dass in 86% der Fällen von Polizeigewalt kein Strafverfahren durchgeführt wurde. Und Sie haben festgestellt, dass dies vor allem daran liegt, dass der Großteil der Betroffenen von einer Anzeige absieht. Woran liegt das denn?
Also das sind ganz verschiedene Gründe, aber was man wirklich überall sieht, ist, dass die Betroffenen davon ausgehen, dass eine Anzeige keinen Erfolg hat. Also das war der meistgenannte Grund in allen Gruppen. Das liegt wahrscheinlich daran, also es ist ja tatsächlich so, dass die allermeisten Verfahren in diesem Bereich eingestellt werden. Und einige Personen haben auch genannt, dass ihnen von einer Anzeige abgeraten wurde, zum Beispiel auch von Rechtsanwälten, weil eben ja die Aussicht auf Erfolg dann nicht groß genug ist, was möglicherweise auch an Beweisproblemen liegt. Was aber auch vor allen Dingen bei Demonstrationen und im Fußballbereich wieder ein großer Grund war oder ein häufig genannter Grund war, dass die Polizisten und Polizistinnen nicht identifiziert werden konnten. Also gerade in diesen Großeinsätzen ist es ja häufig so, dass die Beamten dann auch behelmt sind und dann ist es gar nicht möglich, Anzeige gegen eine spezielle Person zu erstatten, was dann natürlich auch wieder die Frage nach einer möglicherweise notwendigen Kennzeichnungspflicht aufwirft.
Wie sieht es denn bei den wenigen Fällen aus, bei denen ein Strafverfahren dann bis zum Ende hin durchgeführt wird? Wie oft passiert es denn, dass tatsächlich mal eine Polizeibeamtin oder ein Beamter verurteilt wird?
Bei uns war es tatsächlich so, wir hatten nur ganz vereinzelte Verurteilungen, aber immerhin haben wir eine Anklagequote von 7% gehabt in unserem Sample, die über der offiziellen Quote liegt. Also tatsächlich, wenn man sich die Strafverfahren in den Statistiken anguckt, dann liegt die Anklagequote nur bei 2%. Bei uns waren es immerhin 7%, was so ein bisschen zeigt, dass offensichtlich viele Personen, die auch zumindest eine Anzeige erstattet haben, wo sie ein erfolgreiches oder im Ermittlungsverfahren ja zumindest bis zu einer Anklage gekommen sind, an unserer Studie teilgenommen haben. Aber dennoch ist natürlich eine Anklagequote von 7% immer noch relativ gering. Und die anderen Verfahren wurden eben eingestellt, also eine Einstellungsquote von 93%, sodass diese Verfahren dann auch gar nicht mehr vor Gericht entschieden werden.
Im Hinblick auf die Auswertung, wenn man jetzt eine Prognose abgeben müsste, was könnten denn die Ergebnisse, die wir jetzt besprochen haben, der Umfrage für politische Konsequenzen nach sich ziehen?
Also zum einen denke ich, dass eine differenzierte Auseinandersetzung auch innerhalb der Institutionen Polizei damit notwendig ist, dass man sich vielleicht fragen muss, wie man ja mit solchen Dingen besser umgehen kann, vielleicht auch im Hinblick auf unabhängige Polizeibeschwerdestellen, die sich an einigen Bundesländern anfangen zu entwickeln. Andererseits, gerade wenn man jetzt im Hinblick auf die hohe Zahl von eingestellten Verfahren schaut, die eingestellt werden, weil eben die Beamten, Beamtinnen nicht identifiziert werden können, dann sollte das vielleicht doch nochmal einen Anstoß geben, über eine flächendeckende Kennzeichnungspflicht in Großeinsätzen nachzudenken. Das sind, glaube ich, so die zentralsten Punkte. Und was vielleicht auch für die gesellschaftliche Debatte wichtig ist, ist vielleicht ein anderer Umgang auch mit den Betroffenen selbst, weil eben viele auch berichtet haben, dass ihnen gegenüber ihren Misstrauen herrscht, also dass solche Geschichten nicht mit Ernsthaftigkeit begegnet wird oder ihnen eben nicht geglaubt wird. Und wir hoffen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen eine Veränderung bringen können.
Das waren ja nun alles Ergebnisse des ersten Teils des Projekts. Wie gestaltet sich denn der zweite Teil? Wie sieht da euer Vorgehen aus?
Im zweiten Teil werden noch qualitative Interviews geführt, und zwar sowohl mit Polizeibeamten als auch mit Menschen aus der Justiz, also Richter, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Rechtsanwälte. aber auch mit Personen aus der Zivilgesellschaft. Also auch hier werden wir wieder mit Leuten von Opferberatungsstellen oder Betroffenenvertretungen sprechen, weil wir eben durch unsere Rekrutierungsstrategie auch nicht alle Bereiche gut abdecken konnten, um dann nochmal ja ein bisschen mehr Detailwissen zu finden und einfach alle verschiedenen Perspektiven ins Projekt zu holen. Also ich denke, gerade auch die polizeiliche Perspektive und die Perspektive der Staatsanwälte ist sicherlich eine ganz wichtige, die wir dann eben auch nochmal mit den Ergebnissen aus der Befragung verknüpfen wollen.